Also es ist für mich eine Riesenfreude, dass ich hier sein darf. Kurz zu meiner Person. Ich komme aus dem Nordosten von Deutschland, also ein Vollblut-Ossi. Wir leben dort seit 22 Jahren. Wir haben ein christliches Freizeitgelände, den Reiherhals. Ich bin zuständig für den Daniel Verlag. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Ute, die leider nicht dabei ist. Seit 36 Jahren. Wir haben 6 Kinder, liebevoll Erbschleicher genannt. Ich habe 11 Enkel und ich freue mich jetzt auf diese Stunde. Ich bin von mehreren gefragt worden, was das eigentlich soll, dass sie sich hier einen Vortrag antun müssen, der vergeigt heißt. Sie sind doch schließlich auf der Kreatikon. Das freut mich natürlich, dass euch das ein bisschen verunsichert. Und ich glaube, dass das eigentlich das Zentrum dieser Tage ist. Warum seid ihr eigentlich hier? Warum tut ihr euch das an? Zieht euch einen Vortrag nach dem anderen rein, entwickelt euer Menschenbild und euer Gottesbild. Wozu soll das am Ende führen? Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun und ich habe in der letzten Zeit so viele junge Christen kennengelernt, die so entschieden und so freudig dem Herrn folgen. Daran habe ich meine Freude. Ich habe aber auch junge Leute kennengelernt, die zunächst ihr Leben vergeigt haben. Sie haben es gegen die Wand gefahren, sie haben Gott Ade gesagt und dann sind sie nach 5, 6 Jahren zurückgekommen und haben mir alle ihre Narben gezeigt. Und sie haben gesagt, Klaus, warum ist uns das nicht alles erspart geblieben? Und das ist der Grund, warum ich hier bin, auf der Kreatikon. Ich bin gestern Abend mit dem Zug gekommen, 6 Stunden von München, war vorher noch auf einer anderen Konferenz. Aber wenn mir das Herz aufgeht, dann, wenn ich so viele junge Leute sehe. Und ich möchte gerne, dass ihr euer Ziel erreicht, dass ihr nicht vorbeiballert oder wie es in diesem Buch heißt, wie du dein Leben bis 30 vergeigst, dass du es vermasselst oder einfach nicht dort ankommst, wo du ankommen sollst. Ich möchte euch zu Anfang sagen, was ich mit euch vorhabe. Ich habe 55 Minuten Zeit. Ich möchte einen Zielgedanken äußern. Ich möchte etwas dazu sagen, wie man dahin kommt. Ich möchte etwas sagen, was Kreatikon damit zu tun hat. Und ich möchte einfach anfangen. Das Ziel ist die Frage, dass man sich stellt, wer bin ich eigentlich? Und das ist ja die Kernfrage von Kreatikon. Dazu eine kleine Geschichte. Wir sind jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse als Verlag. Wir stellen Bücher aus, zum Beispiel Creatio. Und dann kommen junge Leute, die werden da durchgepeitscht. Die ganzen Schulklassen müssen sich die Buchmesse antun. Und dann stehen sie vor unserem Stand und sehen so ein Banner, Creatio, und dann sagen die jungen Leute zu mir, ach, das sind die durchgeknallten Kreationisten. Ich sage, Moment, durchgeknallt, setz dich bitte mal hin, du kriegst erstmal einen Kaffee von den durchgeknallten Kreationisten. Und dann kriegt er auch noch einen Keks und er kriegt noch einen zweiten Keks und 4 Gummibären. Und dann kommen wir langsam ins Gespräch. Und wenn wir uns langsam angefreundet haben, dann frage ich ihn, du, darf ich dir eine Frage stellen? Na, rück raus, Alter. Dabei sehe ich überhaupt nicht alt aus. Also, ich sage, pass auf, meine Frage lautet folgendermaßen. Was denkst du, wer du bist? Du hast die Wahl zwischen Geschöpf Gottes oder sinnlose Anhäufung von Molekülen. Alter, gibt's auch noch eine dritte Variante? Nee, Junger, gibt's nicht. Ist ja krass, oder? Na, ich sage, ob du das jetzt krass findest oder nicht. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht? Darf ich fragen, wie alt du bist? 15. Ich sage, du latschst jetzt 15 Jahre schon über die Erde, verbrauchst das ganze CO2 hier und atmest einfach so vor dich hin und du hast dir noch nie gefragt, wer du eigentlich bist. Und ich sage, du hast nur 2 Varianten und du stehst jetzt hier vor unserem Stand und du lachst mich aus, weil ich an eine Schöpfung denke. Was ist deine Alternative? Deine Alternative ist, dass du sinnlos geboren wurdest, dass du sinnlos über die Erde läufst und dass du sinnlos sterben wirst. Das begeistert mich überhaupt nicht, der Ansatz. Und ich weiß auch nicht, warum ich schlechter dran bin als du. Ja. Und dann würde ich euch am liebsten die Fotos von den Gesichtern von den jungen Leuten mitbringen. Sie gucken etwas irritiert. Und sie sagen dann, wenn sie ehrlich sind, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Und das finde ich so krass, oder? Und ich unterstelle dir jetzt mal, du bist vielleicht in der christlichen Gemeinde groß geworden, du sitzt da seit 20 Jahren auf deinem Stuhl, aber darf ich dich mal fragen, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, wer du eigentlich bist? Und was das überhaupt alles soll? Und was mit den Entscheidungen passiert, die du heute triffst, was die für Folgen haben. Und dazu möchte ich euch einladen, also ich bin nicht das schlechte Gewissen hier vorne, sondern ich will euch einfach motivieren. Also bist du ein Geschöpf Gottes oder bist du eine sinnlose Anhäufung von Molekülen? Und ich glaube, dass das eine Argumentation ist, da könnt ihr eurem Banknachbar in der Schule zumindest eine schlaflose Nacht verabreichen. Es ist doch berechtigt, die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Also wenn ich irgendwo merke, ich bin jetzt wach geworden und ich lebe hier und mein Leben fängt an, langweilig zu werden, also mit 17 fängt das Leben an, langweilig zu werden, dann muss ich doch irgendwo in meinem Leben irgendwie einen Sinn verpassen. Man kann doch nicht einfach so vor sich hin leben. Ich habe gestern im Zug gesessen, ICE, vor mir zwei Sitze, ich konnte gerade so durchschielen, da saßen zwei Mädchen, ich schätzte, die waren zwischen 8 und 10. Und ich konnte genau auf ihr Handy gucken, dummerweise. Oder glücklicherweise. Also ich habe eine Studie gemacht. Und das eine Mädchen, auf dessen Handy ich gucken konnte, sie war 5 Stunden damit beschäftigt, Bilder von sich zu machen, die durch die Filter laufen zu lassen und sich eine lange Nase zu verpassen oder den Körper entsprechend umzubauen und die Bilder immer zu posten und zu warten, wie viele Likes sie bekommt. Und ich habe so gedacht, nach 4 Stunden, das ist doch krass, wann hört die auf? Also früher saß ich im Zug und habe ein Buch gelesen. Und das lernt er ja noch in der Schule, oder? Lesen? So. Also ich habe jetzt eine neue PISA-Studie gehört, dass also ein Viertel aller Kinder am Ende der 4. Klasse nicht lesen können. Für mich als Verleger ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob das Mädchen lesen konnte, aber ich habe gedacht, Wahnsinn. Und wenn sie morgen wieder Zug fährt, wird sie wieder 5 Stunden vor ihrem Handy sitzen und sich die Nase langziehen. Und sie wird das nächste Woche noch machen, sie wird das nächstes Jahr machen, sie wird es ihr ganzes Leben machen. Und irgendwann wird sie 88 sein und sie zieht sich keine lange Nase mehr. Aber sie wird sich fragen, was sollte das alles? Und das würde ich euch gerne bitten, stellt euch diese Frage nicht zu spät, weil es wäre einfach schade drum, weil das Leben vergeht. Und wisst ihr, warum ich euch so beneide? Weil ich so alt bin. Ich bin 63 und ich kann keinen Tag von meinem Leben zurückspulen. Es ist vorbei. Und nicht jeder Tag in meinem Leben war sinnerfüllt. Das könnt ihr wohl wissen. Und es gibt so viele Tage in meinem Leben, wo ich denke, wenn ich die noch mal leben könnte. Und ich kann sie nicht leben. Und ihr habt vielleicht ein Durchschnittsalter, wenn ich die älteren Semester, die nicht hier reingehören, mal wegrechne. Ihr habt vielleicht ein Durchschnittsalter von 17. Und wenn die Entrückung noch nicht stattfindet und Gott ist gnädig mit euch und ihr werdet so alt wie ich, dann habt ihr jetzt 40 Jahre vor euch, mal 365. Und ich habe die Frage an dich, was willst du denn damit machen? Könnt ihr euch vorstellen, dass das Leben mit Gott spannend ist? Es ist sehr spannend. Wisst ihr, was ich erlebt habe im letzten halben Jahr? Ich erzähle das nicht, um anzugeben. Ich will euch einfach nur ein bisschen an meinem Leben teilhaben lassen. Ich habe vor irgendwie einem Jahr mal einen Vortrag gehalten und habe mich negativ zur Abtreibung geäußert und habe gesagt, wisst ihr was, wir müssen mit offenen Augen durch unsere Welt gehen und wir können an dem Elend nicht einfach spurlos vorübergehen. Nicht, dass wir jetzt alle die Welt retten wollen, das meine ich nicht, aber dass man Kinder im Mutterleib tötet, das ist einfach grässlich. Und ich habe den Eindruck, dass wir Christen nicht so richtig was dagegen machen. Okay. Und dann haben mich mal junge Leute gefragt, Klaus, hast du noch Träume? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einem großen Haus mit einem großen Flur. Und rechts und links sind überall Zimmer. Und in jedem Zimmer wird ein Kind geboren, was sonst abgetrieben worden wäre. Was passiert? 5 Monate später kriege ich einen anonymen Brief. Den hat jemand mit Schreibmaschine geschrieben. Wisst ihr, was eine Schreibmaschine ist? Das ist so ein fossiles Teil, wo man drauf hackt und dann kommen Buchstaben raus. Also es muss eine ältere Person gewesen sein. Unten auf dem Brief war ein Stempel mit 5 Broten und 2 Fischen. Der Text war ziemlich kurz. Lieber Bruder, ich habe deinen Vortrag gehört. Ich teile dein Anliegen. Hier hast du 100 Euro. Das ist der Grundstock für dein Haus. 2 50-Euro-Scheine. Ich nehme den Brief, das Geld, gehe zu meiner Frau und ich sage, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wo der Brief herkommt, aber Gott muss sich doch was dabei denken. Und ich habe das bisher immer nur gesagt, aber ich habe ja nie gedacht, dass ich gleich ein Haus baue. Ich habe leider keinen russlanddeutschen Hintergrund, sonst würde ich gleich ein großes Haus bauen. Okay, ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Ich habe den Brief genommen, die beiden 50-Euro-Scheine, habe sie an die Wand gepinnt und das ist mein Büro im Verlag. Und dann bete ich jeden Tag, Herr, vielen Dank für den Brief, aber kannst du mir bitte mal erklären, was das soll? Er hat es mir erklärt. 4 Wochen später kam der nächste Brief. Kein Text, nur noch ein Blatt Papier, ein Stempel, 5 Brote und 2 Fische und wieder 100 Euro. Inzwischen sind 8 Monate vergangen. Wer von euch ist das rechnungsfähig? Wie ist mein Kontostand? 800. Das könnte man sagen, wenn man daran denkt, dass das Wasser immer gleichmäßig läuft. Aber manchmal waren auch 150 Euro drin. Mein Kontostand sind 1200 Euro. Und mein Problem wird immer größer. Und ich sage zu Gott, hör auf damit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und vor 4 Wochen kriege ich eine Mail von einem Bruder, der seinen Namen sogar nennt, der sagt, wo er herkommt, Russlanddeutsche Gemeinde. Und er schreibt, und ich lese den gleich mal russlanddeutsch vor, Bruder Klaus, dein Gebet ist erhört. Ich sage, was hast du für ein Problem? Und dann schreibt er mir, wir haben bei uns vor der Gemeinde 4 40-Tonnen Trailer stehen und auf diesen Trailern sind 2 Einfamilienhäuser, die schenken wir dir. Besorg ein Grundstück, wir kommen hin, wir bauen sie auf. Und dann habe ich gedacht, ein Leben mit Gott, das kann auch anstrengend sein. Und zum Glück schreibt er 4 Tage später eine zweite Mail. Bruder Klaus, tut mir leid, die Häuser sind jetzt in Rumänien. Oh. Aber Bruder Klaus, denke daran, die nächsten Häuser gehören dir. Und dann erzählt er mir, dass er in seiner Gemeinde einen Vertrag hat mit Masserhaus. Kennt ihr vielleicht, ein Fertighausbauer. Und wenn die Musterhaus-Center abbauen, dann kommt diese Firma Masserhaus zu der Gemeinde und sagt denen, ihr baut die Häuser ab und hinterlasst den Boden Besen rein und die Häuser gehören euch. Und er sagt ihr, wir kriegen im Schnitt pro Jahr ein Haus von denen geschenkt. Die nächsten Häuser gehören dir. Und jetzt frage ich euch, ist ein Leben mit Gott langweilig oder ist es nicht langweilig? Ich war früher auf Jugendtagen und ich habe früher immer Geschichten von Hudson Taylor und von Georg Müller erzählt. Dann komme ich nach Hause, meine Frau ist für eine Frau relativ, oh, das wird ja aufgenommen. Also sie ist total lieb. Aber sie ist auch ein wenig nüchtern. Und sie sagt, Klaus, weißt du was? Du immer mit deinen Geschichten von Hudson Taylor und von Georg Müller. Wie schön wäre es, wenn wir mal unsere eigenen Geschichten erzählen könnten. Ja, ich sag, Frau, wow, da müssen wir erstmal welche erleben. Und dann stellt sich ja die Frage, ist der Gott, an den ich glaube, ist das ein anderer Gott als der vor 200 Jahren? Also kann der das heute nicht mehr tun? Und dann habe ich genau das erlebt, was ich euch jetzt erzählt habe, im letzten Jahr. Und das ist nicht das einzige Wunder, was ich mit Gott erlebt habe. Warum erzähle ich das? Nicht, um euch zu beeindrucken, wirklich nicht. Ich erzähle das, weil ich euch wünsche, dass ihr jetzt in eurem Leben anfangt, mit Gott bewusst zu leben und Gott etwas Großes zuzutrauen. Und dazu müssen wir wissen, wer wir sind. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema. Oh Mann, du bist doch verantwortlich hier. Kannst du die Zeit stoppen? Gab es bei Josua auch, rückwärts. Wer formuliert mein Ziel? Wenn ich Gottes Geschöpf bin, dann doch der Schöpfer. Jetzt kommen wir zur Antwort. Und diese Antwort finde ich so wichtig und prägt euch bitte diesen Vers ein. In Kolosser 1, Vers 16 steht, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Zweite Stelle, Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. 1. Korinther 8, Vers 6, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und das ist ja irgendwie auch logisch. Also Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Töpfer, der an seiner Scheibe steht und er formt den Menschen. Und wenn Gott etwas macht und wenn Gott den Menschen schafft, dann hat er doch das Recht zu sagen, diese Person, die ich gerade gemacht habe, die gehört mir und ich habe sie für mich geschaffen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Bei eurer ganzen Lebensplanung. Vielleicht denkst du, meine Lebensplanung ist Großhaus und mindestens 5er BMW. Ich habe nichts dagegen, dass du in einem großen Haus wohnst. Ich habe nichts dagegen, dass du Auto fährst. Aber es ist doch einfach zu billig, oder? Es ist zu billig. Sondern die Kreatikon, die ist dafür da, dass dir klar wird, ich habe einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat mich geschaffen, übrigens einmalig. Und wenn ich heute sehe, wie unsere Gesellschaft junge Menschen kaputt macht in den Schulen durch den Genderwahnsinn und den Mädchen einredet, wenn die durch ihre normale pubertäre Krise gehen, vielleicht steckst du in dem falschen Körper. Dann werde ich immer wahnsinnig. Und dann möchte ich euch, und jetzt machen wir endlich mal die Bibel richtig auf, an den Vers erinnern aus Jesaja 43, Vers 4, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen. Botschaft an alle Mädchen zwischen 13 und 18. Niemals und niemals in deinem Leben wirst du dich wiederfinden in einem falschen Körper. Merk dir das bitte. Warum? Weil Gott doch keine Fehler macht. Gott hat dich geschaffen und nach 1. Mose 1, Kapitel 1. Mose 1, Vers, ich glaube 27, hat er den Menschen in zwei Varianten geschaffen. Das ist kein Zufall. Das ist eine Bestimmung. Und weil wir in einer gottlosen Zeit leben, in einem gottlosen Deutschland leben, in einem gottlosen Europa leben, kommen die Menschen auf die Idee und sie sagen, dass ich das männliche Geschlecht habe, das ist ein Determinismus, den ich einfach ablehne. Wer ist denn Gott, der mir vorschreiben kann, wer ich bin? Auch da werden wir eingreifen. Und der Mensch greift ein und das Gesetz 2024 ist beschlossen, dass du einmal im Jahr dein Geschlecht ändern kannst. Und die Folge wird sein, dass sich die Menschen zerstören. Und du willst dich nicht zerstören. Und deswegen möchte ich dir das dermaßen unter die Nase reiben und ins Herz reiben, dass du niemals auf die Idee kommst, dass du im falschen Körper stecken solltest. Und wenn du ein Identitätsproblem hast, dann wirst du hoffentlich Älteste in deiner Gemeinde finden, die mit dir darüber reden und die mit dir zusammen beten. Also wir haben einen Schöpfer. Und wenn ich einen Schöpfer habe, dann legt der Schöpfer fest, wozu ich geschaffen bin. Ich war schon mal in Dänemark auf der Insel Ærø. Gibt es ein kleines Dorf, Ærøskøbing. Und das ist so ein Fotomodell, da läuft man durch so Gassen und überall sind herrliche Stockrosen. Und jeder Zweite hat vor seiner Tür ein Fahrrad, was er bunt anspritzt und was er als Geranienständer benutzt. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel für Zielverfehlung. Also meine Frau hat es sehr gut gefallen. Aber ich habe meiner Frau dann auf der Heimfahrt erklärt, dass ein Fahrrad eigentlich dafür nicht da ist. Jetzt ist das nicht schlimm, wenn ihr zu Hause ein Fahrrad umbaut zum Blumenständer. Nur ihr müsst die ganze Zeit dabei bedenken, es ist nicht dafür gebaut. Ihr könnt zu Obi gehen und könnt normale Blumenkästen kaufen. Und genauso ist es mit uns, wenn wir über uns nachdenken und wir merken, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und dann muss ich doch irgendwann mal wach werden, das Handy mal weglegen, Stöpsel raus, Handy ins Aquarium. Und ich muss mich fragen, okay, ach, Klaus, und du heißt Martin, wer bin ich denn eigentlich? Und die zweite Frage ist, bin ich Fahrrad oder Blumenständer? Also, wozu bin ich denn eigentlich geschaffen? Und dann wird Gott dir sagen, weißt du was, Martin, ich habe dich so herrlich gemacht. Ja, ein schöner Bart, die Ohren liegen besser an als bei mir. Es ist alles perfekt, gut bis Brillenträger, aber das gibt sich vielleicht noch. Also irgendwann gehen auch Brille weg. Ja, der hat Haftschalen drin. Und dann sagt Gott, weißt du, ich habe dich nicht nur gemacht, sondern ich habe dich für mich gemacht. Und dann geht dir das doch wie ein Ruck durch den ganzen Körper, dass du dir sagst, okay, also wenn das so ist, dass ich für Gott gemacht bin, dann muss ich doch Gott irgendwann mal fragen, was soll ich denn eigentlich machen? Und diese Fragen, die sind Gott irgendwie, darauf freut er sich, dass du das kapierst und dass du irgendwann zu Gott gehst und sagst, okay Gott, das habe ich jetzt verstanden. Ich bin gestern Abend gerade von der Kreatikon nach Hause gekommen. Da war so ein durchgeknallter Typ, der hat da vorne geredet. Und der hat die ganze Zeit auf mich eingeredet, dass mein Leben ja einen Sinn hat und dass ich ja sogar für Gott geschafft bin. Und dann blätter ich meine 63 Jahre zurück und mache mal eine ehrliche Bestandsaufnahme und dann frage ich mich, Gott, wie viele Jahre in meinem Leben habe ich eigentlich für dich gelebt? Oder wie viele Monate? Oder oder habe ich bisher eigentlich überhaupt nicht für dich gelebt? Wisst ihr was? Die Entscheidung, die müsst ihr treffen. Die kann ich hier nicht treffen. So sehr, wie ich euch das einbläuen würde und einreden würde und meine ganze Überredungskunst aufwenden würde, zu sagen, moin, geh einfach mal heute Abend kalt duschen und dann leg dich auf dein Bett und dann rede doch mal ganz ehrlich mit Gott und sag ihm Folgendes: Gott, ich habe heute kapiert, dass ich dein Geschöpf bin. Ich habe als zweites kapiert, dass du mich ja für dich geschaffen hast. Und ich habe die dritte Frage: Bitte mach mir klar, wie das in meinem Leben aussehen soll. Ich weiß ja auch nicht, was Gott mit dir vorhat. Ich bin ja nicht Gott und ich bin sehr dankbar dafür. Aber Gott hat doch einen Plan mit euch. Ich habe eine alte Geschichte ausgegraben von einem Missionar, der hat in Schottland gewohnt, 1870, der heißt Sloan. Und dann hat er gehört, dass auf den Färöern, das ist so eine kleine Inselgruppe zwischen Schottland und Island, dass da 50.000 Leute wohnen. Die sind alle versoffen und sie gehen nicht mehr in die Kirche. Und dann hat er gesagt, da muss ich hin. Ich muss denen das Evangelium verkündigen. Und dann ist er umgezogen und ist 20 Jahre lang über diese Inseln gekrochen. Und es ist nichts passiert. Unter unmöglichen Bedingungen. Und nach 20 Jahren kommt die erste Frau zu ihm und lässt sich von ihm taufen. 10 Jahre später ist auf jeder der 18 Inseln, also auf 16 der 18 kleinen Inseln, eine Gemeinde entstanden. Und am Ende haben sich 20% der Bevölkerung bekehrt. Und als der Mann 1914 gestorben ist, dann konnte er ganz ruhig auf seinem Bett liegen und konnte sagen, mein Leben war nicht umsonst. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben in einem Buch. Ich bin dorthin geflogen, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, das muss ich mir angucken. Und dann habe ich Christen getroffen auf den Färöern und die haben mich an ihre ganzen heiligen Orte geführt. Hier war Sloan, da hat er die Gemeinde gegründet, da ist das passiert. Und dann kommst du in die Hauptstadt von den Färöern, Tórshavn, da leben ganze 5.000 Leute. Und das größte Haus in der Hauptstadt der Färöer ist nicht die Oper und nicht das Theater, es ist der Saal der christlichen Gemeinde mit 800 Plätzen. Überleg dir das mal, 5.000 Einwohner und 800 Plätze. Und als ich die Geschichte gelesen habe, und immer wenn ich traurig bin, kann man nichts Besseres machen, als ein eigenes Buch zu lesen, nein, das war jetzt ein Spaß, dann lese ich das Buch und ich denke, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ein Mann geht. Und so viele tausend Menschen kommen zum Glauben. Wenn hier jetzt vielleicht 200, 300, 400 Leute sitzen. Ich träume immer gerne. Was ist das für ein Potenzial? Wenn ihr das ehrlich heute Abend zu Gott sagen würdet, Herr, ich habe das kapiert. Ich war auf der Kreatikon. Ich bin ein Geschöpf und ich bin aus deiner Hand hervorgegangen. Und alles, was ich kann, alles, was ich habe, alles, was du mir an Fähigkeiten gegeben hast, das hast du mir gegeben. Nicht damit ich noch ein CAO werde, und mich in der Karriereleiter ganz nach oben strample, sondern dass ich mich irgendwann in meinem Leben mal frage, kann ich nicht irgendwie für dich leben? Kann ich nicht irgendetwas für dich tun? Meine Frau hat sich die Frage auch gestellt, als wir geheiratet haben. Und dann hat Gott uns 6 Kinder geschenkt. Manchmal liegt die Arbeit vor der Tür. Und meine Frau musste nicht lange nachdenken, wie sie dem Herrn dienen kann. Und dann hat sie ihre Arbeit aufgegeben, und sie hat sich unseren Kindern gewidmet und das hat dazu geführt, also jetzt mal aus der Sicht des Menschen, dass meine Kinder den Herrn Jesus angenommen haben und dass sie ihm heute dienen. Und wenn ich meine Frau sehe, dann bewundere ich sie und dann kann ich sagen, diese Frau, die hat gewusst, wofür sie gelebt hat. Und wenn sie in den Himmel geht, nimmt sie ihre Kinder mit. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist extra die Stelle, falls sie das jetzt mal hört wieder. Ich habe als roten Vers darunter geschrieben, eine Motivation, Römer 8, Vers 32. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Merkt ihr das? Dreimal, wir sind für ihn da. Aber eine Situation gab es, da war er für uns da. Und liebe Leute, also ich bin jetzt schon 50 Jahre Christ. Mein Christsein ist nicht langweilig geworden, wirklich nicht. Aber was mich immer noch begeistert und fasziniert, und ich habe die Angewohnheit, jeden Sonntag das Abendmahl zu feiern, Bei uns in der Gemeinde ist das so. Und je älter ich werde, desto langweiliger wird mir das nicht, sondern ich merke, regelmäßig vor dem Kreuz zu stehen und zu kapieren, was da eigentlich passiert ist, dass da jemand für mich stirbt. Und wenn man Galater 2, Vers 20 liest, dass er sich für uns hingegeben hat, vielleicht lese ich den Vers doch mal vor. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das lässt den Rückschluss zu, wenn Klaus Günschel der einzige Sünder auf der Erde gewesen wäre, wäre Christus für mich gestorben. Und wenn das wahr ist, dann ist das so spektakulär, dass der Herr Jesus für mich stirbt, um mich zu besitzen. Und wer bin ich, dass ich dann mich bekehre, aber nach meiner Bekehrung gehe ich hier aus dem Saal raus und sage, Gott, vielen Dank, dass du mir meine Sünden vergeben hast, aber ich wollte mich bei dir jetzt wieder abmelden und ich mache wieder mein eigenes Ding. Das ist doch krank, oder? Dann frage ich mich, ob du wirklich vor dem Kreuz gestanden hast, ob du wirklich kapiert hast, was da passiert ist, dass da ein Mensch stirbt. In Markus 15, Vers 37 steht, und Jesus schrie. Er hat für dich geschrien. Und dann ist es doch keine Frage, dass ich mir irgendwann mal zugestehen muss, dass ich ein Geschöpf Gottes bin und ich bin für ihn geschaffen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, er ist für mich gestorben. Und das ist ein zweiter Grund, sein Leben dem Herrn Jesus zu geben. Jetzt kommen wir zu den Bananenschalen, die auf eurem Weg liegen. Vergeigt. Mit der Geige könnt ihr nicht anfangen. Da fehlen die Saiten. Du siehst schön aus, dein WhatsApp-Status ist top gepflegt, deine Statusbilder haben die coolsten Filter durchlaufen, aber du verfehlst trotzdem dein Ziel, du klingst nicht. Und davon möchte ich euch bewahren. Und als ich dieses Buch gelesen habe auf Englisch, und wir haben es inzwischen auf Deutsch rausgegeben, habe ich gedacht, ich würde mir wünschen, dass jeder Jugendliche das Buch liest. Und ich sage euch gleich drei Gründe, warum. Du siehst aus wie eine Geige, aber du bist keine Geige. Ja, irgendwas ist da bei der Präsentation schiefgelaufen. Es folgen 9 Tipps, wie du dein Leben vergeigst. Weil die Zeit fortschreitet, schaffen wir nur 3. Aber über diese 3 möchte ich in Ruhe mit euch reden. Erstens, verleugne das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also für alle, die meine Ironie nicht verstehen, natürlich sollt ihr genau diese Fehler nicht machen oder die Ironie dieses Autors nicht verstehen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wird in der Bibel formuliert. Ich mache das mal gleich nach unten. Es steht in Galater 6, Vers 7. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ihr merkt an dem Bild, dass offensichtlich da jemand war, der Spuren hinterlassen hat. Das bedeutet, alles, was du tust, hat eine Ursache und Wirkung Beziehung. Du kannst mit 25 nicht Aktivitäten der vergangenen 10 Jahre löschen. Deshalb denk daran, was du heute tust, wird irgendwie und irgendwann wirst du irgendwie und irgendwann wiederfinden. Ich glaube, dass viele von euch denken, okay, wie ich jetzt im Moment so lebe, was ich alles konsumiere, welchen Beschäftigungen ich nachgehe, ich genieße erstmal so eine gewisse Freiheit und so mit 25, 26, da mache ich dann richtig ernst. Oder du bist in so einem Chill-Modus. Du liegst einfach nur da, haust dir die Netflix-Serien irgendwie rein. Ich muss aufpassen, dass das hier nicht so rüberkommt, als würde ich euch immer ein schlechtes Gewissen einreden. Ich möchte, dass ihr diese Information mit nach Hause nehmt. Das, was ihr heute macht mit 15 Jahren, was ihr heute denkt, was ihr heute konsumiert, das wird euer Leben prägen, wenn ihr 25 seid. Und das müsst ihr einfach wissen. Und es kann sein, ihr denkt nicht darüber nach. Es kann sein, ihr denkt, ich lebe jetzt in einer Lebensphase, da ist es völlig Banane, was ich mache. Irgendwann mache ich ja ernst. Und das ist nicht der Fall. Ich kenne einige Jugendliche, die gönnen sich so eine Auszeit vom christlichen Glauben. Sie melden sich ab, sie gehen in die sogenannte Welt, toben sich da ein bisschen aus und dann kommen sie zurück. Und einer kam neulich zu mir, der war 24 Und ich durfte irgendwie Zeuge sein, dass er sich wirklich bekehrt. Und ich habe mich natürlich total gefreut. Ich finde, das ist fast noch ein größeres Wunder, als wenn jemand so, entschuldigt mal, so ohne christlichem Hintergrund sich einfach bekehrt. Was ich übrigens wieder zunehmend auch in Ostdeutschland erlebe, so mal als mutmachende Nachricht zwischendurch. Diese ganze Unsicherheit, die so über unserem Volk liegt, die führt nach meinem Empfinden dazu, dass die Leute etwas ansprechbarer werden und sie werden fragend und sie sagen, Klaus, gibt es irgendwo einen Platz, wo man sicher ist? Also Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Oh, kann man sagen, ja, ich kenne einen, auf dem Felsen. Auf dem Felsen bist du sicher. Das heißt also, es hat Folgen, was wir tun. Der Junge bekehrt sich. Dann nehmen wir uns in die Arme. Und dann sagt er mir, dass er sich jetzt verloben will. Ich weiß jetzt nicht so, ob er sich pro forma bekehrt hat. Nein, ich kann jetzt zurückblicken, 6 Jahre, es war echt. Und dann war es schon nachts um 2 und wir saßen immer noch auf der Parkbank. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, weißt du was, wenn du dich jetzt verlobst, gehst zu diesem Mädchen, dann musst du innerhalb einer Woche diesem Mädchen alles erzählen, was du in den vergangenen 7 Jahren gemacht hast. Und dann fing er bitterlich an zu weinen. Wenn du einen 24-jährigen jungen Mann bitterlich weinen siehst, da heulst du einfach mit. Ich habe irgendwie auch dann mit 50 meine Tränendrüsen entdeckt. Und er sagt zu mir, Klaus, bitte nicht. Bitte nicht. Doch, sage ich, das geht nicht anders. Du kannst nicht zu diesem Mädchen gehen, was ich auch kannte. Ich sage, ich habe nichts dagegen, dass du dich mit ihr verlobst und dass du sie heiratest. Aber du musst deine letzten 7 Jahre offenlegen, den ganzen Schlamm und auch die Frauen, mit denen du geschlafen hast. Davon musst du deiner Frau erzählen und dann kannst du ihr die Entscheidung überlassen, ob sie mit dir zusammenleben will oder nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie bitter es ist, wenn man mit 25 merkt, dass man besser mit 15 die Kreatikon besucht hätte und da gelernt hätte, dass es ja ein Gesetz von Saat und Ernte gibt. Und dass ich mich nicht 10 Jahre lang austoben kann und dann löscht Gott einfach alles. Jawohl, er vergibt deine Sünde, aber er wird niemals die Folgen deiner Sünde ungeschehen machen. Und dann kommt dieser bittere Moment, wo dieses Mädchen vor dir steht und du erklärst ihr deine Liebe und dann packst du dein Tagebuch aus. Und es ist einfach nur Dreck, es ist einfach nur Dreck. Und dann kommt der spannende Moment, wo dieses Mädchen dann sagt, entweder so oder so. Und ich kann jedes Mädchen verstehen, das sagt, so, ich möchte nicht mit so einem Mann zusammenleben. Das Mädchen hat so gesagt und ich beobachte sie jetzt schon eine ganze Weile. Und ich habe den Eindruck, dass, und das ist wieder etwas Gutes, dass dieses Bekenntnis ihrer Beziehung eine besondere Qualität gegeben hat. Und dann denkt man wieder, ey, Gott in seiner Gnade kann wirklich aus unseren Schweinereien manchmal noch etwas Gutes machen. Das sage ich jetzt nicht, dass ihr alle ausrastet, ja, das versteht ihr richtig. Ich meine nur, dass so etwas passiert. Verleugne das Gesetz von Ursache und Wirkung und du wirst dein Leben vergeigen. Davon möchte ich euch warnen. Das Zweite ist die These, lass dich von alten Fehlern herunterziehen. Ich glaube, dass jeder von uns in der Jugend Fehler macht. Und manchmal führt das zu so einer Entmutigung, dass du sagst, es hat überhaupt keinen Sinn mit mir. Ich gebe auf. Und dann sage ich dir, schau nicht nach hinten, sondern nach vorn. Der Gott, an den du glaubst, ist ein Gott der zweiten Chance. Und es gibt wieder einen Bibelvers dafür. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist. Jetzt könntet ihr sagen, naja, lieber Klaus, jetzt widersprichst du dir aber wirklich innerhalb von 5 Minuten, denn du sagst ja, der Typ soll sein Leben offenlegen. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich rede jetzt zu dir, der du vielleicht 19 bist und sagst, weißt du, in meinem Leben ist schon so viel schiefgelaufen. Ich glaube, ich lasse es besser sein. Und ich sage dir, nein, lass es nicht sein. sondern denke bitte an Petrus. Petrus verleugnet den Herrn und er geht raus und er hat wahrscheinlich gedacht, meine geistliche Karriere ist zu Ende. Und wenn ich der Herr gewesen wäre, dann wäre sie auch für ihn zu Ende gewesen. Aber ich bin nicht Jesus. Und der Herr Jesus, steht in 1. Korinther 15, hat ein privates Date mit ihm und er redet mit ihm. Aber in Johannes 21 redet er öffentlich mit ihm. Und er hat nur eine Frage an Petrus. Und ich finde das so überwältigend, dieses Kapitel. Also wenn du dem Herrn dienen willst, musst du keine große 3-jährige Bibelschule absolvieren. Bitte erschlagt mich nicht. Ich freue mich über das Bibelcenter Minden und kann es mich nur freuen, dass es so etwas gibt. Aber das wird dir niemals die Qualität und diese Ordination geben, Gott zu dienen. Sondern damit du Gott dienen kannst, musst du 3 Fragen beantworten. Und die erste Frage lautet, hast du mich lieb? Und die zweite Frage lautet, hast du mich lieb? Und die dritte Frage lautet, hast du mich lieb? Ich habe mal am Abendbrotstisch meiner Familie gesessen und da sagt plötzlich meine Tochter zu mir, ey Papa, ich muss morgen in die Schule und ich muss da erzählen, was das Markenzeichen eines Christen ist. Also es gab keine Christen an der Schule. Überhaupt nicht. Viele haben das Wort Christ noch nie gehört. Was soll ich denn da sagen? Oh. Ja, ich sag, was sagst du da? Dass du in die Gemeinde gehst? Dass du so aussiehst, wie du aussiehst? Oder keine Ahnung. Ich sage, morgen früh machen wir weiter. Und ich habe die ganze Nacht im Bett gelegen und gesagt, was kann ich denn meiner Tochter sagen, was das Markenzeichen eines Christen ist? Und am nächsten Morgen haben wir unser Müsli reingelöffelt und habe ich ihr gesagt, pass auf, du gehst heute in die Schule und du sagst, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Hey Papa, das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Und inzwischen haben wir über dieses Gespräch so oft nachgedacht und so oft miteinander geredet. Der Kern meiner Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung. Und wenn es das nicht ist, dann ist dein ganzes Christsein eine nicht aufhörende Qual und Show. Der Kern meiner Beziehung zu Christus ist eine Liebesbeziehung. Ich kenne einen, der mich liebt und der für mich gestorben ist. Und ich fange an, ihn wieder zu lieben. Du musst mich nicht verprügeln, dass ich meine Frau liebe. Ich liebe sie einfach. Das ist überhaupt keine Diskussion. Und dem Herrn nachzufolgen, da musst du nicht ständig Druck machen und mir jeden Tag wieder die Frage stellen, ob ich auch stille Zeit halte und ob ich mein Gebetsleben pflege und was für ein schlechter Hund ich bin. Sondern ich kann dir sagen, lass mich einfach in Ruhe. Was mich und meinen Herrn verbindet, ist eine Liebesbeziehung. Und Petrus erlebt das. Und dann hat der Herr die Möglichkeit, die Schlüssel des Reiches der Himmel irgendjemand zu geben. Und stell dir vor, deine 12 Kadetten würden hier vorne sitzen, die Jünger, und die würdest sagen, Petrus, nee. Andreas, Thomas, nehmen wir mal irgendein No-Name, ja, Bartholomäus oder der halt noch unverbraucht ist. Aber als der Herr Jesus die Schlüssel zückt und drückt sie Petrus in die Hand, dann hätte ich gerne die Gesichter der anderen gesehen. Doch nicht der. Und Petrus nimmt die Schlüssel und er schließt das Reich Gottes auf. Und dann kannst du gerne mal Apostelgeschichte 2 lesen und dann fragst du dich, was ist denn das für ein Typ, der die Predigt hält? Das ist doch nicht Petrus, oder? Und dann stattet Gott den Petrus mit allem aus, was er braucht. Er kennt auch seine Macken immer noch, ja, wo er mit dem Korb sich da nicht verunreinigen wollte und alles Mögliche. Der Herr weiß das doch alles. Und in dem Moment, wo du anfängst, dem Herrn zu dienen, wirst du eine Menge von Macken haben. Und ich habe auch eine Menge von Macken, leider. Und der Herr weiß das. Und er sagt, trotzdem werde ich mit dir arbeiten. Also, wenn du Fehler gemacht hast in deiner Jugend, bekenne sie bitte, aber lass dich davon nicht untauglich machen. Wisst ihr was? Wir haben einen großen Gegenspieler. Wenn wir schon von der Schöpfung reden, müssen wir vielleicht auch mal 2 Minuten vom Teufel reden. Und der Teufel hat ein Ziel. Und das formuliert er immer wieder in 2 Worten. Und diese Worte lauten, hör auf. Und das bläst er Hunderten von Jugendlichen heute ins Ohr. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Hast du mal deinen Internetverlauf angeguckt der letzten Woche? Hast du dir das mal alles angeschaut? Ich sage dir, hör auf. Du bist ein Schauspieler. Du bist es einfach nicht wert. Willst du weiterhin deine Gemeinde belügen? Deine Eltern belügen? Lass doch die Katze aus dem Sack. Du bist einfach der letzte Kunde. Hör auf. Zieh einfach aus. Dieses ganze Spießige da in deiner Gemeinde. Deine spießigen Eltern. Willst du dein ganzes Leben versauen lassen? Hör auf. Und Gott sagt immer das Gegenteil. Gott sagt immer, mach weiter. Mach weiter. Aber Herr, ich habe gesündigt. Ich bin voll in das Fettnäpfchen getreten. Und du kommst dir vor wie der Sohn, der nach Hause kommt und ich bin einfach nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und dann nimmt der Vater seinen Sohn in den Arm, dass die Rippen krachen. Ja? Hör auf mit deiner vorgelernten Ausrede. Lass uns ein Kalb schlachten. Mein Sohn ist wieder zu Hause. Ich möchte euch so sehr ermutigen. Denkt an das Gesetz von Saat und Ernte. Aber lasst euch nicht von eurem Versagen herunterziehen. Euer Versagen in eurem Leben wird euch ein Leben lang begleiten. Da könnt ihr sicher sein. Und die Herren Referenten, wo gestern ein berauschendes Bild gemacht wurde, wo man denkt, oh, die haben es geschafft. Die haben es überhaupt nicht geschafft. Diese Leute, die liegen jeden Abend vor ihrer Bettkante und bekennen ihre Sünden, hoffentlich. Das Dritte, gehe davon aus, dass deine Existenz reiner Zufall ist. Warum existierst du? Bei der Beantwortung dieser Frage musst du bei Gott anfangen. Und ich finde, dass die Bibel so genial geschrieben ist und man muss einfach auf der Kreatikon alle halbe Stunde folgenden Vers vorlesen. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist der Paukenschlag, mit dem die Bibel beginnt. Das ist Gottes Knaller-Ouvertüre. Und das bedeutet, dass unser Leben einfach bei Gott anfängt. Nicht nur die Schöpfung geht bei Gott los, sondern mein Leben geht bei Gott los. Gott steht über meinem Leben. Und Gott hat auch die Fäden in unserem Leben zusammen. Warum existierst du? Bei der Beantwortung dieser Frage musst du bei Gott anfangen. Schließt du Gott aus deinem Denken aus, wirst du dein Leben vergeigen. Und damit sind wir bei der Falle des Egoismus. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der die Welt, in der ihr lebt, im Wesentlichen davon geprägt ist, dass der Mensch dieses Loch, was entstanden ist, dass er Gott verbannt hat aus seinem Denken, mit sich selbst ausfüllen muss. Das ist seit 1. Mose 9 so, nachdem er diesen Turm gebaut hat und etwas machen wollte, was bis an den Himmel reicht. Und in diesem Egoismus ersticken wir. Und vielleicht darf ich euch mal etwas sagen, was ich vor kurzem gelesen habe. Es gibt ja einen führenden Philosophen in Amerika. Sein Name ist Thomas Nagel oder Thomas Nagel. Der hat ein Buch geschrieben, Geist und Kosmos. Gibt es inzwischen auf Deutsch. Man muss das nicht lesen, aber es ist zumindest interessant für Leute, die ihren Glauben verteidigen wollen. Und er sagt in diesem Buch, wir haben keine Erklärung für unser Sein. Die Evolutionstheorie hat ausgedient, so ehrlich müssen wir einfach mal sein. Er ist ja überhaupt kein Christ. Und das hat für einen Shitstorm gesorgt, dass seine Kollegen in Amerika weltweit gesagt haben, Mann, du als unser Aushängeschild schreibst so ein Buch. Ja, sagt er, wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir eben auch ehrlich sagen, was wir denken. Aber er merkt auch in seinem Buch, wenn er diese Zufallstheorie ablehnt, dass dann ein Loch entsteht. Und er gibt dann im zweiten Teil seines Buches zu und sagt, Freunde, das Loch, was ich jetzt gemacht habe, das kann ich nicht ausfüllen. Es bleibt einfach offen. Und dann hat er ein kleines Büchlein geschrieben vom Sinn des Lebens. Ich mir sofort das Buch besorgt. Und dieses Buch, wenn du mal richtig depressiv werden willst, dann lies bitte dieses Buch. Er ist ehrlich und er schreibt dieses Buch. Und je mehr er ans Ende kommt, da merkt man, dieser Mann weiß ganz genau, dass er jetzt auf die Knie gehen muss und er muss den Herrn Jesus annehmen und er muss Gott vertrauen, dann sind seine Probleme alle gelöst. Und er weiß das auch und er schreibt in diesem Buch, ich will es nicht. Ich will es nicht. Das ist eine Willensentscheidung. Und das führt dazu, dass dieses Buch am Ende damit endet, dass er sagt, wenn ihr mich fragt, was wirklich der Sinn des Lebens ist, dann sage ich euch, das Leben hat keinen Sinn. Das Leben ist lächerlich, Und sein letzter Satz lautet in dem Buch: Das Leben ist absurd. Und jetzt sage ich dir, du stehst voll im Saft. Martin, ja, war das doch? Damit kannst du doch nicht leben, oder? Willst du hier rausgehen? Und irgendeiner sagt dir, leb doch weiter dein Witzleben hier. Das Leben ist absurd. Mach einfach irgendwas Verrücktes, aber du kannst nicht irgendwie eine ernsthafte Antwort erwarten. Und mich hat das so traurig gemacht, dass ich dachte, ich muss mir die E-Mail dieses Mannes besorgen. Ich muss ihm schreiben. Ich sage, Junge, vielleicht bist du jetzt 84. Vielleicht lebst du noch 2 Jahre. Mach die Augen auf. Gott hat dich schon so weit geführt, dass du so ehrlich bist, dass alle Modelle, die man dir vorschlägt, um dein Leben zu erklären, dass sie untauglich sind. Und jetzt stehst du vor der Tür und an der Tür steht Gott. Und da ist die Türklinke und die Tür ist auf und du gehst nicht rein. Und du sagst vor der Tür, ich will es nicht. Und das bedeutet, dass dein Lebensbuch damit enden wird, dass ganz unten rechts steht, das Leben ist absurd. Und ich sage dir, ich bin schon 63, ich kann damit nicht leben. Ich könnte keine Minute damit leben, dass jemand zu mir sagt, das Leben ist absurd. Was soll ich denn dann? Dann kann ich doch sofort aufhören und ja, da jetzt die Zeit mit den künstlichen Hüften kommt und den Hörgeräten, würde ich mir gleich die Pille in der Schweiz geben. Ja, fertig. Also wenn das Leben absurd ist, was soll ich denn hier? Aber wenn wir die andere Sicht auf unser Leben haben, dass unsere Existenz eben kein reiner Zufall ist, dann tut sich dir eine Welt auf von Möglichkeiten, Gott zu dienen und mit seiner Kraft Dinge zu tun. Das ist einfach unglaublich. Und dann kehrt eine Freude in dein Leben ein und mit 17 eine Spannung, dass du denkst, jetzt bin ich aber mal gespannt, was Gott aus meinem Leben machen wird. Und ich bin sehr gespannt, was Gott durch diese Kreatikon tun wird. Ich weiß, dass es hier unzählige von Leuten gibt, die für diese Konferenz gebetet haben. Und ich hoffe, dass die meisten von euch hier freiwillig sind. Gott muss es doch schaffen, euer Herz zu knacken und euch an den Punkt zu bringen, wo ihr sagt, jawohl, ich habe es kapiert. Ich habe es kapiert. Ich bin ja ein Geschöpf Gottes und er hat mich für sich geschaffen. Und dann erzähle ich euch gerne noch ein paar Geschichten, die ich mit Gott erlebt habe. Nicht, weil ich sie erzähle, sondern weil ich denke, ich wünsche es dir auch. Eine Geschichte muss ich euch einfach noch erzählen. Geht's noch oder habt ihr schon Kohldampf? Ihr seid ja alle, kommt auch ohne aus. Ich lebe ja auf so einem Freizeitgelände und wir hatten einen jungen Mann, der hat sich taufen lassen, wollte sich taufen lassen. Und immer wenn sich bei uns einer taufen lässt, kriegt er eine Bibel mit Namensprägung. Die haben wir bestellt. Und dann streikte plötzlich die Post. Wir hatten 3 Wochen lang, bekamen wir keine Pakete. Und da die Taufe am Sonntag um 14.30 Uhr angesetzt war bei uns im See und die Pakete waren nicht gekommen, habe ich zu ihm gesagt, pass auf, überhaupt kein Problem, kriegst du halt später. Ja, Sonntag früh, Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, Mittagessen, ich gehe aus meinem Haus raus. Und wenn ich aus meinem Haus rausgehe, kann ich so eine Allee runtergucken und plötzlich kommt am Sonntag um 14 Uhr das Postauto angefahren. Da dachte ich, okay, ich bin vielleicht noch nicht ganz da. Habe ich mir kurz den Arm gezwickt, nochmal richtig geguckt, kommt immer näher. Es kam immer näher und es hielt plötzlich vor meiner Tür. Ich dachte, Sonntag, 14 Uhr, stieg ein Mann aus, den habe ich noch nie gesehen. VW-Bus, eine Seitenscheibe. Wir haben Außenstände von 84 Paketen gehabt, durch den Verlag und so. Da dachte ich, bringt da endlich mal die Verlagspakete. Aber Sonntag, 14 Uhr, ich gucke durch die Seitenscheibe, der Bus ist leer, bis auf ein kleines Paket. Und auf einmal fange ich an zu verstehen. Und dann geht er um, macht die Schiebetür aus, holt das Paket raus. Herr, sind Sie? Herr Günschel? Ja, ich sage, bin ich, leibhaftig. Aber ich sage, dürfte ich mal fragen, wer Sie sind? Und da hat er nur einen Satz gesagt, man schickt mich hierher. Ja, ich sage, es ist ja völlig normal, ja, Sonntag, 14 Uhr. Ich habe noch geguckt, ob er irgendwie Flügel hat, hatte keine Flügel. Er setzt sich in sein Auto und er fährt wieder. Und ich mache das Paket auf und hole die Bibel raus. Und ich habe geheult. Ich habe einfach nur geheult. Und ich bin zu dem Jungen gegangen und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, dass du jetzt gleich hier versenkt wirst im See, das ist Gott so wichtig, dass er irgendeinen armen Beamten, der nicht streiken darf, Sonntag um 14 Uhr losschickt. Gott übernimmt das ganze Benzingeld und er schickt diese Bibel und 14.30 Uhr wirst du getauft und um 14 Uhr ist deine Bibel da. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, als ich dann abends am Armbrusttisch saß, ich sage, Ute, weißt du eigentlich, was heute passiert ist? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Das dürfen wir nie vergessen. Und ich möchte es einfach nicht vergessen. Und wenn du einmal im Jahr so eine Geschichte erlebst, dann frage ich mich, wie kann ich dann nicht den Wunsch haben, für Gott zu leben? Ich bin doch bekloppt, oder? Es gibt doch nichts Besseres, als wenn ich mir das klar mache, dass meine Existenz eben kein reiner Zufall ist. Ich weiß, dass es gefährlich ist, zu Gott zu sagen, gebrauche mich in deinem Reich. Er wird das machen und dann kriegst du vielleicht jeden Monat einen Brief. Also ich würde gerne in 3 Jahren euch berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist nicht langweilig. Es ist so ein Segen und so ein Knüller, mit Gott zu leben. Ich wünsche es euch. Es gibt noch weitere Punkte, zu denen ich jetzt keine Zeit habe. Übernimm keinesfalls Verantwortung für dein Handeln. Missachte deine Gaben und Stärken bei der Berufswahl. Lass außer Acht, was die Bibel über Sex und Ehe sagt. Ignoriere Gottes Führung. Kapsle dich völlig ab. Lehne Lebensweisheiten ab. Also ich bin ein schlechter Verkäufer, aber in dem Moment probiere ich euch nochmal dieses Buch unter die Nase zu reiben. Es gibt es einfach oben am Büchertisch. Wenn ihr mir nachweisen könnt, dass ihr kein Geld habt, dann kriegt ihr das geschenkt. Macht, was ihr wollt, aber lest es einfach. Ich finde, es ist für euch geschrieben, in eurem Ton, auch nicht flapsig, auch nicht primitiv. Aber als ich das auf Englisch gelesen habe, habe ich gedacht, ey, vorwärts. Und wenn ich auf der Kreatikon bin, werde ich genau darüber reden, dass euch vielleicht dieses Buch nachhaltig weiterhilft. Was bleibt? Nee, halt, das Buch. Also hier seht ihr es nochmal. Ja? Preis ist, kostet so viel wie ein Megadöner. Du hast nur länger was davon. Was bleibt? Du willst dein Leben nicht vergeigen. Wer will das schon? Deine Entscheidung ist gefragt. Stell Gott über alles. Er ist dein Schöpfer. Fang an. Erlebe Gott in deinem Leben. Wenn er dich für sich geschaffen hat, dann hat er auch was mit dir vor. Und dann wünsche ich euch einfach, dass Gott euch segnet. Jetzt gibt es noch ein kleines Takeaway. Es gibt eine App, die heißt Stadtblock. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und mit dieser App kann man Bibelkurse machen. Das heißt, man loggt sich einfach ein. Und ich biete euch an, dass wir eine Woche lang zusammen Bibel lesen, auch wenn ich jetzt wieder wegfahre, euch nicht mehr sehe. Ich finde es immer nett, wenn man Kontakt halten kann. Ihr müsst dazu die App runterladen, die heißt, wie gesagt, Stadtblock. Und das ist ein Kurs, wo wir eine Woche lang zusammen die Psalmen lesen. Und ihr könnt jederzeit an mich Fragen stellen. Macht das bitte nicht so viel, aber wenn ich euch das hier alle sitzen sehe, eine Frage pro Tag sollte reichen.